Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Daniel Hand, Chefdesigner bei Nuro.
War nie irgendwie so Fan von Social, damals von Social Media. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Facebook-Account gehabt habe. Ich weiß sogar, dass ich einmal mit Mark Zuckerberg in einem Meeting war und wir da über die UX gesprochen haben. Und das war eigentlich der Homescreen. Und ich so, ja, this is where the tweets go, right? Und es ist nur so, ja, that's a different company.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Daniel hat schon als Kind bei seinem Großvater in der Werkstatt mit Holz gearbeitet und ihm war früh klar, dass er Designer werden würde. Und ein paar Jahrzehnte später leitet er nun bei einem der Top Autonomous Purpose Build Vehicle Companies hier im Valley, Nuro, das gesamte Designteam. Und auch wenn Daniel mir im Gespräch nicht verraten wollte, ab wann meine Lebensmittel hier von einem Roboter geliefert werden und ob es vielleicht noch eher 1 oder 10 Jahre dauern wird, war es wieder mal ein extrem spannendes Gespräch. Aber bevor es ins Gespräch geht, noch mal ein paar kleine Finanzierungsupdates von meinen vorherigen Gästen. Also zuerst einmal von Boxin, der Firma hinter Tonys, der Düsseldorfer Hörspielbox. In Deutschland ist das ja ein absoluter Haushaltsname und 2 der beteiligten Personen waren auch schon bei mir hier im Podcast. Einmal Florian Leibert von 468 Capital und dann Christoph Frese, dem US-Chef von Tonys. Was ist passiert? Die beiden Firmen haben einen SPAC angekündigt, mit dem Tonys mit sage und schreibe bis zu 1 Milliarde Dollar bewertet wird oder 1,2 Milliarden US-Dollar sogar, was also 2013 mit einem Problem im Kinderzimmer von einem der Gründer anfing mit verkratzten CDs, ist also jetzt ein Unicorn. Was für eine Geschichte. Und wo wir gerade bei Milliardenbewertungen sind, erst vor ein paar Wochen war Godard Abel, der Gründer von G2 oder G2, bei mir im Podcast und aus wie Zielkreisen wurde mir gerade zugespielt, dass die Kollegen gerade eine 1,2 Milliarden US-Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Was also aus einem Business Software Review Plattform Produkt alles werden kann, ist schon sehr beeindruckend. Kleine Werbung da auch für unsere OMR eigene Business Software Reihe, unser Produkt OMR Reviews. Also wenn du Software kaufen willst, schau doch auch einmal bei uns vorbei. Aber genug der Updates, ab geht's direkt in den Podcast mit Daniel Hand von Nuro. Moin, Daniel.
Servus, Christian.
Grüß dich. Ja, du, sehr gut, danke dir. Sag mal, du hast mir erzählt, du bist leider nur der zweitbeste Handballer in deiner Familie. Was ist da los?
Na, ich würde fast sagen, drittbester Handballer.
Okay. Aber du bist aktueller amerikanischer Meister im Handball, ist das auch korrekt?
Genau, ich hab lange in Deutschland Handball gespielt, jetzt immer irgendwie Mannschaftssport betrieben. Als ich dann in die USA gezogen bin, oder hier die Bay Area, habe ich durch Zufall ein Handballteam gefunden, wo ich dann angefangen habe. Und ja, wir sind 2019 amerikanischer Meister geworden. Also wirklich hier Höhepunkt der Karriere, dann auch aufgehört danach, alles richtig gemacht. Und ja, war ein cooles Erlebnis, weil ich meine, es ist hier Amateursport. Ich stehe jetzt auch nicht mehr voll im Saft, aber ja, es war ein tolles Erlebnis in Myrtle Beach, also ein Turnier mitzumachen und dann zum Schluss eine Trophäe in die Höhe zu halten. Und das haben wir dann auch gefeiert wie die Weltmeister. Es ist irgendwie so erwachsene Kinder, weißt du, wenn du einmal die Möglichkeit hast, sich da so richtig auszulassen. Ja. Das haben wir dann da gemacht. Das war toll.
Ja, sehr lustig. Vor allen Dingen, ich habe das dann mehreren Freunden erzählt, dass ich jetzt jemanden kenne, der amerikanischer Meister im Handball ist. Die Amerikaner meinten dann, also ist das so Racquetball? Also die Sportart. Ich habe gesagt, das ist die zweitwichtigste deutsche Sportart.
Ja, die meisten kennen das hier nicht. Also es ist, glaube ich, so wie Squash mit der Hand. Das denken die meisten Leute, wenn du ihnen von Handball erzählst. Ja. Hier wird es auch Olympic Handball oder Team Handball genannt. Randsportart.
Ja, also da, ich finde es trotzdem immer wieder beeindruckend, weil irgendwie alle Menschen, die man hier so kennt, haben dann irgendwie solche speziellen Talente und das gehört ja auch vielleicht dazu. Also auch selbst in den USA ist es sicherlich nicht ganz unsportlich, das Ganze. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du bist ja Designer sozusagen. Mhm. Wie bist du zum Design gekommen?
Ich hatte eigentlich schon immer, als, also auch schon so als Kind, einen Hang zum Designen. Also da wusste ich noch nicht, dass das Design heißt. Also bei mir musste immer alles perfekt sein, so wie ich das wollte. Ich habe viel gezeichnet, ich habe mit 14 noch Legos gespielt. Ich habe als kleines Kind, musste mein Opa mein Bobbycar umbauen, damit das, er hat damals Opel gefahren, das brauchte dann eine Antenne und ein Opel-Zeichen vorne, hat mir das dann alles so retrofitted. Das war mir immer total wichtig und irgendwie war das bei mir in die Liege, in die Wiege gelegt worden. Also dieses Gestalten, also dieses Bedürfnis, irgendwie Sachen zu verändern, zu verbessern, zu verschönern, manchmal auch zu verschlimmbessern. Das war bei mir einfach von vornherein einfach so dabei.
Okay, und dann war schon der Einfluss auch durch die Familie da und du hast dann gesagt, okay, also ich war zum Beispiel auch in meiner Schulzeit auch immer so, dass ich irgendwie was mit Design machen wollte, aber dann war mir vielleicht irgendwie nicht so richtig bewusst, was ist jetzt der richtige Studiengang? Dann gibt es ja irgendwie Grafikdesign und Industriedesign und wie war der Entscheidungsweg dann, was du gemacht hast?
Ja, also wir hatten schon viele Handwerker in der Familie, also mein Opa war Schreiner. Mein anderer Opa hat mit Metallen gearbeitet und mein Vater war Architekt. Also war schon so machen, anfassen, Sachen zu gestalten, war eigentlich immer schon ein Thema bei uns in der Familie. Und das habe ich auch sehr genossen. Also ich bin bei meinem Opa eigentlich in der Werkstatt aufgewachsen, schon als kleines Kind, wenn wir da besucht haben im Nachbarort. Und dann gab es da so ein Woodshop, wo ich dann wirklich die meiste Zeit verbracht habe, schon als Kind irgendwelche Stühle gebaut oder kleine Tische aus Nägeln, Messer. Also irgendwie war das bei mir immer so ein Thema. Aber den größten Einfluss auf mich hat wirklich unsere Untermieterin gehabt, die Regine. Die war Grafikdesigner. Wir sind dann irgendwo, ich glaube, müsste ich so 5, 6 gewesen sein, bei uns zu Hause eingezogen. Und die war Grafikdesigner, hat ihr Büro bei uns im Keller gehabt. Und das war für mich einfach total faszinierend. Also ich habe da schon als kleines Kind gesessen, mir zugeguckt, wie sie da Modelle gebaut hat, viel gezeichnet. Das ist damals noch alles mit der Hand passiert. Die ersten Computerprogramme benutzt. Das war damals noch Quark Express. Da oute ich mich jetzt so vom Alter her. Das gibt's, glaube ich, heute gar nicht mehr. Das war für mich einfach total, das hat mich einfach total begeistert, total mitgenommen. Und dann war bei mir schon relativ früh klar als Kind, das willst du irgendwann mal machen. Also ich habe dann immer schon mal gedacht, willst du irgendwie noch Architektur machen, weil dein Vater so ein Büro hat. Aber bei der Architektur, da war mir dann irgendwie zu viel Planung, zu viel mit Handwerkern rumschlagen und relativ wenig kreativ oder machen in dem Sinne dabei. Und das hat dann irgendwie bei mir gepasst. Also ich wusste dann wirklich als kleines Kind, irgendwann will ich mal Designer werden. Ich wusste damals noch nicht über Industriedesign, das war Grafikdesign, was die Regine gemacht hat. Aber das war bei mir immer so im Hinterkopf. Du wirst mal Designer. Und das hatte ich dann irgendwann so während der Abi-Zeit eigentlich fast vergessen. Und habe mich aber doch nach meinem Zivildienst auf eine Mappe gemacht und habe gesagt, hey, jetzt probiere ich es mal. Ich fand immer Autodesign total cool. Bin dann mal nach Pforzheim gefahren mit meiner Kunst-LK-Mappe und bin dann so ein bisschen auf die Nase gefallen und war dann schon so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich es noch einmal probiert, wo ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht habe und auch dann so ein paar Mappenberatungen da gefahren bin. Habe dann in Darmstadt meine Mappe abgegeben und bin dann genommen worden. Und das war dann wirklich so einer der coolsten Momente, an dem ich mich so erinnern kann in meiner Jugendzeit, wo mir meine Mutter morgens bei mir ins Zimmer gekommen ist, mich aufgeweckt hat und da war halt der Brief, hey, du kannst jetzt hier Design studieren. Und das hat immer irgendwie gepasst wie so die Faust aufs Auge, also fast so eine Love Story. Also da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, wenn Leute halt so fragen, hey, was würdest du gerne mal machen oder man sich jetzt auch Gedanken macht, ja, man müsste irgendwie wie viele Jahrzehnte arbeiten und was willst du da noch machen? Mir macht das eigentlich Spaß, was ich tagtäglich mache. Also das hat einfach immer gepasst und das musst du auch als Designer. Also du lebst das, du musst Design, um da wirklich cool zu sein, auch zum gewissen Maße leben. Also du läufst ja immer rum und guckst dir irgendwelche Sachen an, vergleichst und lässt dich inspirieren. Bist eigentlich immer, dein Gehirn, dein Mindset ist eigentlich immer auf Design getrimmt, was nicht immer pleasant ist. Also es könnte schon ganz schön, also wenn man sich irgendwann mal ein Haus kaufen will oder eine neue oder irgendwelche Küchengeräte oder kann schon ganz schön frustrierend sein und noch viel mehr frustrierend für.
Ich finde das besonders frustrierend, wenn man in amerikanische Hotels geht, die meistens irgendwie auch teuer sind und trotzdem einfach unfassbar schlecht ausgestattet sind.
Genau, da kann man auf jeden Fall viel machen. Also mir geht das ähnlich, ja. Also in Deutschland sind wir auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level.
Absolut, absolut. Sag mal, und dann gab es für dich schon so einen Moment, wo irgendwie so der amerikanische Einfluss bei dir eingeschlagen ist? Also, dass irgendwelche Designer aus den USA dich irgendwie inspiriert haben oder irgendwelche amerikanischen Stile oder also wie kam so dieser Funke, dass du gesagt hast, ich gucke jetzt mal, was in den USA abgeht?
Ich würde gar nicht sagen Stile. Also, es war schon alles sehr deutsch bei uns in der Uni, auch sehr technisch, was ich sehr gemocht habe. Also, dass es alles sehr angewandt war. Das konnte nicht kommerziell sein, also das war bei uns nicht angesagt, aber es war schon sehr, 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 sehr technisch und sehr, sehr von Braun inspiriert. Also ich glaube, bei uns um die Ecke in Darmstadt gab es auch die Braun-Sammlung und das war halt sehr present. Also Amerika kam zum ersten Mal wirklich so als Thema auf, da meine Professoren, zwei von meinen Professoren, der eine Tom Phillips und der zweite, der Tino Melzer, beide in den USA gearbeitet haben und ich da wirklich als Student einfach alles aufgesogen habe. Also die haben beide bei, ich glaube, der eine bei IDEO und der andere bei Frog Design gearbeitet. Und ja, ich habe mir da als junger Student immer die Geschichten angehört. Und klar, es ist ein bisschen romanticized zu den Heydays vom Industrial Design hier im Silicon Valley. Die waren halt bei dir im Silicon Valley und haben dann die Geschichten erzählt, wie die Designer dann in den Model Shops abends die Surfbretter geschliffen haben und dann hier einfach so diesen California Dream hier gelebt haben. Und das war wahrscheinlich sehr romanticized. Aber das habe ich total aufgesogen und mir war dann irgendwie klar, ich hatte ein Vordiplom, musste mal Praktikum machen, hey, ich probiere das mal. Und da wollte ich immer IDEO, da gab es so vier Büros, wo ich gerne hin wollte, zu IDEO, Lunar, die damals groß war, Siba und Frog. Und zum Glück bin ich dann bei Siba im Praktikum genommen worden. Mhm. Und ja, das war eine geniale Zeit zum ersten
Mal. Aber das war dann nicht Kalifornien, sondern erstmal Portland, ne? Weil das ist ja irgendwie so ein Ort, genau. Den kennt man jetzt nicht unbedingt. Also jedenfalls, da ist Adidas irgendwie das Headquarter und so, so eine Hippie-Enklave. Ich war da witzigerweise auch mal 2001 in so einem Austausch und wieder hingefahren, aber auch so völlig random. Das ist jetzt nicht so der Ort, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt hin.
Nee, also ich wusste, dass ich zu einem von diesen Büros wollte. Und sie war halt dann in Portland, das hat halt geklappt. Und ich war vorher eigentlich nur in Florida. Das war so die einzige USA-Experience. Und dann bin ich von Florida nach Portland, Oregon. Und ich da so, was ist denn hier los?
Also eigentlich viel europäischer. Also eigentlich passt es eigentlich ganz gut.
Eigentlich viel europäischer, aber es ist halt einfach so anders. Also die Hippie-Kultur, das war auch damals, glaube ich, noch viel weirder, auch wie San Francisco vor 15 Jahren. Und ja, aber das war sehr interessant, wo ich da angekommen bin. Aber im Nachhinein war das auch eine ganz tolle Zeit. Also das war zum ersten Mal weg von zu Hause. Also ich habe in Darmstadt studiert, in die Gießener Richtung aufgewachsen, bin dann immer noch am Wochenende nach Hause gefahren, meine Wäsche waschen lassen, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Und ja, das war zum ersten Mal so die Freiheit zu genießen. Ich hatte dann einen super coolen Roommate damals, der auch bei Sieber gearbeitet hat, ist bis heute noch einer meiner besten Freunde, wohnt auch nebenan bei mir, der Bernhard. Und ja, wir haben da einfach die Freiheit genossen. Also jedes Wochenende waren wir unterwegs, haben irgendwelche Sachen untergenommen, hiken, surfen gehen und das war schon einfach eine tolle Zeit damals. Ich habe halt zum ersten Mal so diese Work Culture in den USA mitbekommen. Und das hat mich einfach gepackt.
Ja. Du bist dann aber erst nochmal zurück nach Deutschland und das bist du dann ins Valley gekommen, das hat noch ein bisschen gedauert, ne? Wie ging es dann weiter?
Das war nur nach dem Vordiplom. Ich musste noch zurück nach Deutschland und musste mein Diplom noch fertig machen. Also ich hatte damals schon so mehr oder weniger ein Angebot von Sima damals, hey, geh zurück, melde dich, wenn du fertig bist, wir stellen dich dann wieder ein. Aber ich hatte damals Design Award. Wir hatten so einen Wettbewerb für Volkswagen und Audi, den ich damals gewonnen hatte. Und sie mir halt angeboten haben, hey, willst du nicht hier ein Praktikum machen? Also, und ich fand Autos halt immer total cool. Also es ist eigentlich so einer der Gründe, habe ich eben nicht so wirklich drauf erwähnt, aber also Autos waren schon wirklich so der erste Schritt so vom Grafikdesign. So, oh, ich habe Autos geliebt, als Kind immer Autobild und alle möglichen Magazine gekauft und gelesen. Ich war da immer total begeistert von der ganzen Industrie. Also das war zum ersten Mal, wo ich so 3D-Design, womit ich das verbunden habe, wo ich wirklich das Thema Industriedesign erstmal aufgekommen ist. Und ich konnte dann halt dann so ein Praktikum machen, habe gedacht, hey, das muss ich jetzt noch mitnehmen. Und habe dann aber, was dann crazy war, ich musste eigentlich mein Diplom zur gleichen Zeit machen, damit das irgendwie mit den Visa-Sachen klappt. Und da bin ich wirklich zu Audi gekommen und habe dann morgens bis mittags gearbeitet und abends am Diplom gearbeitet, bis der damalige Chef, der Clemens Rossnagel, mir dann gesagt, hey, warum machst du das nicht hier? Hat mich dann mit Leuten connected. Und dann konnte ich dann mein Diplom bei Audi machen. Da bin ich dem Clemens, wenn du wirklich den Podcast hörst, bin ich dir bis heute noch dankbar für. Habe dann mein Diplom gemacht und bin dann wieder zurück in die USA. Also das hatte doch damals eine Freundin, das hat dann im Endeffekt nicht funktioniert, aber ich wollte unbedingt wieder zurück in die USA.
Ja, ja. Und dann hattest du die Chance, nach San Francisco zu kommen und hattest aber gar nicht unbedingt vor, hier zu arbeiten, ne? Sondern es war irgendwie erstmal so, ach, mal gucken, da kann man kostenlos zum Vorstellungsgespräch fliegen, das mache ich mal.
Ja, ich hatte da einen tollen Job bei Siva. Das war eine spannende Zeit. Das war, kann man sich vorstellen, wie so ein IDEO damals. Also das war eine tolle Gruppe, das war wie so eine Fraternity. Also alle möglichen jungen Leute aus der Welt zusammengewürfelt auf einen Haufen. Das war so ein Bund. Und wir hatten alle nicht andere Freunde, da haben wir halt alle zusammen abgehangen, Sachen unternommen. Und bis heute ist das einer meiner dicksten Freunde aus der Zeit. Aber ja, es war eine tolle Zeit, bei Siva zu arbeiten. Die Kunden waren interessant. Wir haben dafür für Dell gearbeitet, Procter & Gamble, viele Logitech-Sachen. Und das war zum ersten Mal halt irgendwie diese, wo du mit so Produkten in Kontakt gekommen bist, mehr so Design für Lifestyle-Objekte zu machen, was mich dann sehr gepackt hat damals.
Okay. Und wie war dann der Weg hierher? Also du warst ja dann trotzdem noch in Portland, genau. Du bist aber dann ja umgezogen.
Genau. Ich habe gar nicht deine Frage beantwortet. Ich war dann 2 Jahre lang in Portland, mir ging es da eigentlich gut und ein Freund von mir ist dann hier nach San Francisco gezogen und hat bei One&Co angefangen. Und das war damals so ein ganz kleines, aber wirklich so ein hartes Designbüro, dass sich die Leute halt viel angeschaut haben, das damals sehr angesagt war. Und das war, glaube ich, während CES, dass ich damals einen von den Partnern dort getroffen habe. Das muss ein Blackjack-Table gewesen sein. Und ins Gespräch gekommen bin und hast nicht mal Lust, nach San Francisco zu kommen, schaust du es mal an. Und ja, im Endeffekt ist schon richtig. Ich habe das eher für den Trip gemacht. Habe mich aber dann wirklich einfach wirklich in die Stadt verliebt. Also es war im Februar und du kennst das ja hier in San Francisco, du hast immer mal so Februartage, wo so 20 Grad sind. Mein Freund hat mich mit an den Strand genommen und ich so, nee, das ist doch einfach zu cool hier. San Francisco hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das Büro war top und ja, dann kam ich dann schon ins Grübeln und viel denke ich dann eigentlich über so Sachen nicht nach. Das hat sich dann irgendwie richtig im Bauch angefühlt und habe mir dann gesagt, hey, komm, das machst du jetzt.
Ja. Wann war das nochmal, als du hier gekommen bist? Vor wie vielen Jahren?
Das war 2007, genau.
2007, okay. Da war ja schon auch schon so ein bisschen so Aufbruchstimmung hier, ne? Klar, gab ja immer so Phasen im Valley, aber 2007 gab es ja, ja schon die ein oder andere Tech-Firma auch. War das schon so, dass man so, dass dann hier Firmen auch in San Francisco waren oder war das immer noch alles ja so im Valley? Wie war da so die Situation?
Na, 2007, war, glaube ich, noch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Aber 2008 ist ja dann die Wirtschaftskrise direkt gekommen. Das war schon interessant. Wir hatten halt damals viele Projekte für HTC gemacht. Und wir sind dann kurz vor der Wirtschaftskrise von HTC gekauft worden. Und das war dann eigentlich wirklich so ein Blessing in Disguise. Also das war einfach der Wahnsinn, dann bei so einer Firma dabei zu sein, ganz relativ früh in dem Prozess. Und
Hattest du damals auch schon Stock Options und solche Sachen bekommen? War das auch schon so ein Usus-Ding für den, mit dem Exit?
Ja, also nicht Stock Options, also wir haben dann RSUs bekommen.
Ja, genau. Cool. Und dann warst du bei HTC und da muss man ja sagen, heute, ich habe mal gegoogelt, HTC ist ja irgendwie so eine Firma, die war mal ganz groß und irgendwie heute macht die irgendwelche Krypto-Telefone und Oculus-Abklatsche, die haben sich nicht ganz so positiv entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt war das ja echt so the place to be, ne?
Ja, das war Wahnsinn. Also das war damals, muss man sich vorstellen, Mobile. Wir haben da angefangen, bevor das erste Android-Telefon rausgekommen ist. Also es war wirklich die Technologie, die interessanteste Technologie hier im Valley. Und wir waren da halt mitten dabei oder direkt am Anfang. Also es war schon irgendwie total genial. Also wir haben dann einfach mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, das Exposure, wir haben viel mit Google-Projekte gemacht, das erste Android-Phone mit Google zusammen designt und das ging halt einfach steil bergauf. Wir hatten eigentlich gedacht, das geht immer so weiter. Das war halt leider nicht der Fall.
Ja, und es gibt ja so ein paar ganz coole Geschichten. Eine hast du mir mal erzählt, irgendwie, dass du bei Facebook warst, zum Zeitpunkt, wo die Firma erst ein paar Mitarbeiter hatte, irgendwie.
Ja, also ein paar Mitarbeiter ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber dadurch, dass es halt so eine interessante Technologie war und jeder irgendwie seinen Fuß in das Mobile Territory reinbekommen wollte, haben wir halt mit vielen interessanten Firmen und auch Leuten zusammengearbeitet. Also bei Google waren wir am Start und dann haben wir, ich glaube, das war 2010, mit Facebook angefangen, an dem Facebook-Telefon zu arbeiten. Da war ich dann der Lead-Designer. Und ja, es war cool. Also wir sind da hereinmarschiert und auch dann wirklich da mit dem Leadership-Team gearbeitet, relativ high profile, so ein Produkt zu shippen. Das Produkt war kein Success, das war eigentlich ein Failure. Das Design an sich ist immer noch ziemlich cool, das müsste ich mal zeigen. Das war die Form von dem 7er iPhone, bevor das 7er iPhone rausgekommen ist. Und das war ziemlich cool. Aber leider, ich denke, das Projekt an sich einfach viel zu, ambitious. Aber es war auf jeden Fall interessant, damit einfach in diese Kultur da reinzukommen. Wir waren halt 1000 oder 1200 Leute, die waren dann noch in Palo Alto oder auf St. Hill Road und das ging da halt gerade ab und das war genau zu der Zeit, wo sie gerade den Film da gemacht haben. Wir hatten dann, wie ist das, Social Network, genau. Ja. Und ich war nie irgendwie so Fan von Social Media. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Facebook-Account gehabt habe. Ich weiß sogar, dass ich einmal mit Mark Zuckerberg in einem Meeting war und wir da über die UX gesprochen haben und das war eigentlich der Homescreen und ich so, ja, this is where the tweets go, right? That's a different company. Habe ich mich ein bisschen peinlich danach gefühlt. Ja. Das war schon einfach eine aufregende Zeit und hast dich einfach gefühlt, als wärst du vorne bei der Technologie ganz, ganz weit dabei und ja. Ja, nachher noch eine schöne Zeit, an die ich mich dann erinnere.
Und es gibt ja so witzige Überschneidungen auch, ne? Zum Beispiel Rocky Jakob, der war ja hier für Leute, die meinen Podcast häufiger hören, in Folge 16 mal dabei. Der war auch mal bei dir Praktikant oder so, ist das richtig?
Ja, der Rocky war bei One & Co. Praktikant. Und das war ein kleines, das war eine coole Zeit. Wir waren jetzt, ich würde sagen, so 10 Designer und dann waren irgendwann 4 Leute davon deutschsprachig. Wir waren auch relativ laut zu der Zeit und wir haben danach immer gespaßt. Ich glaube, seit der Zeit gab es dann immer eine deutsche Quote bei Wanaco oder HTC. Okay. Ja, das war eine coole Zeit. Er war dann als Praktikant, hat dann, glaube ich, auch sein Studium fertig gemacht und hat dann später bei HTC mit dem Bernhard, meinem Freund hier, Bernhard Wildner, das Accessories-Team aufgebaut.
Okay. Ja, witzig, wie sich das alles überschneidet. Und sag mal, Gibt's da noch irgendwie so krasse Geschichten? Also Mark Zuckerberg vom Kopf zu werfen, dass es hier Tweets im Feed gibt, ist natürlich schon eine gute Geschichte. Gibt's da noch irgendwelche anderen witzigen Sachen, die so passiert sind?
Na, es war einfach, ich weiß jetzt nicht, witzig, also es war einfach eine coole Zeit, weil wir damals halt eigentlich unser Headquarter war in Taiwan und wir konnten halt als junge Designer die Welt bereisen und haben wirklich miterlebt, wie Sachen gemacht werden. Wir hatten die Fabriken in Taiwan. Das war schon einfach eine coole Zeit, so wirklich ganz hautnah an der Produktentwicklung dran zu sein und sehen, wie die Wurst gemacht wird. Und das war schon cool. Und ich denke, so die Highlights waren dann wirklich 2011, Q3 haben wir wirklich, ich glaube, mit Nummern habe ich es nicht mehr so ganz, mehr Telefone hier in den USA gekauft. Wie Apple. Also das war schon einfach spannend.
Ja. Was glaubst du denn, woran das gelegen hat? Ich meine, HTC, wie du schon selber sagst, eben das erste Google-Telefon gebaut, haben ja auch dann noch weiterhin wahrscheinlich noch die ganzen Pixel-Telefone mit denen auch noch zusammen gemacht irgendwie, ne? Aber irgendwie haben die ja den Absprung verpasst, irgendwie selbst so ein Flagship-Produkt oder so ein Ding auf dem Markt. Also woran lag das?
Da gibt's ganz, ganz viele Gründe dafür. Und ich weiß gar nicht, ob man das genau auf einen Grund, ob man das auf ein Ding genau festhalten kann. Also zum einen, hat sich das Produkt einfach viel schneller commoditized, wie wir gedacht hatten. Also es ist ähnlich wie jetzt bei Wearables, es ist ja noch schneller gegangen, wie das auf einmal einfach eine Commodity war. Das war so eine Sache. Und wir haben es nie geschafft, wirklich so eine starke Marke aufzubauen, die cohesive ist, die wirklich die Leute anspricht außerhalb der Original Target Group, also so Early Adopters. Wir konnten ja am Anfang machen, was wir wollten, solange die Technologie gestimmt hat, das Design gestimmt hat. Die Leute haben das gekauft, weil sie einfach heiß drauf waren, dass the latest and greatest haben wir damals gute Produkte gemacht haben. Aber wir haben es ja leider nicht geschafft, wirklich eine Marke aufzubauen um die Produkte herum und dann auch gezielt das Geld, das wir hatten, wirklich anzulegen, Firmen zu acquiren, die wirklich strategisch Sinn machten. Und ich denke, das war eines von den Problemen, und da gab es auch viel zu viele Firmen, die einfach hungrig waren. Die den Markt mehr oder weniger gekauft haben wie Samsung, und wir da dann zu der Zeit schon ein bisschen das Schiff verpasst hatten. Also eine Sache, die auch schwierig ist, wenn zum Beispiel die Main Components von einem Competitors kommen, wie zum Beispiel Displays, dann hast du schon ein Problem. Also bist du schon darauf angewiesen. Auf deine schlimmsten Gegner, und das war halt wirklich schwierig zu der Zeit. Einfach das Boot so ein bisschen verpasst, sich vom das Momentum zu nutzen und sich vom Mobiltelefon wegzuentwickeln, darum eine Marke aufzubauen und dann einfach nicht die richtigen Investitionen getätigt.
Und dann kam dann die Entscheidung, was Eigenes zu starten im Valley?
Genau. Ich war dann 10 Jahre lang bei HTC, habe dann zum Schluss das ganze Hardware-Design geleitet. Und ich wollte eigentlich immer schon mal mein eigenes Büro aufmachen. Das hatte ich damals in meinem Interview bei One&Co. Mich die Founders damals gefragt, was willst du denn irgendwann mal machen? Ich mache mal irgendwann mein eigenes Büro auf. Aber das war schon immer so bei mir im Hinterkopf. Und so nach 10 Jahren HTC, also war nicht immer. Gefühlt waren es nicht 10 Jahre HTC, das waren zuerst 5 Jahre One&Co, dann 5 Jahre HTC. Also wir haben am Anfang noch andere Sachen gemacht. Das war so ein 40-60-Split. Das hatte ich immer im Hintergrund, wollte ich immer machen. Und in 2017, einer von den damaligen One&Co-Founder, mit dem habe ich zusammengesetzt, und da kam dann die Idee auf, Erdic zu gründen. Okay. Und ja, das haben wir da gemacht. 2017, ich habe meinen Job gequittet, und Scott hat seinen Job bei bei Nextbit, die damals von Razer aufgekauft worden sind, auch gequittet und haben dann Erdeck aufgemacht. Genau, und haben das dann, das war dann ein kleines Büro mit Kunden hier im Silicon Valley, aber auch größeren Kunden hier
an der Westküste. Was ist also das spannendste oder das bekannteste Produkt, was ihr da so designt habt?
Wir haben viel für Molecule gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du Molecule kennst. Es ist jetzt nicht so das Volumenprodukt. Ich hoffe, dass es wird, aber eine ganz tolle Marke, die Smart Air Purifier herstellt. Und für die haben wir viele Produkte, also zwei Produkte designt in der Zeit.
Und das sind diese runden Dinger, die besonders teuer sind und so besonders gut aussehen.
Genau, und die sind einfach toll. Die habe ich auch bei mir hier in der Wohnung stehen. Die schaue ich mir heute noch gerne, also immer noch gerne an. Und wir haben dann im Endeffekt unser größter Kunde war eigentlich T-Mobile. T-Mobile US. Und das war dann irgendwie interessant, weil wir eigentlich beide aus dem Mobile Space kamen und wollten halt so unser Büro aufmachen. Aber irgendwie haben wir dann doch wieder gemacht, was wir die 10 Jahre bei HTC gemacht haben. Aber das war auch spannend. Also da einfach so eine IoT-Linie zu entwickeln. Wir haben dann an einer Design Language gearbeitet für die ganze Firma. Das war schon cool.
Okay. Was ist aus dem Studio geworden? Gibt's die noch oder hast du die verkauft?
Nee, das Studio gibt's nicht mehr. Also ich bin Anfang 2000 weg. Wirst du mich wahrscheinlich gleich noch zu fragen. Mein Partner Scott hat das noch fast ein Jahr weitergemacht. Hat das dann aber auch irgendwann an den Nagel gegangen. Also er ist mittlerweile bei Apple und leitet da das Produktdesign für die Bizeps bei uns.
Okay. Und dann bist du ja irgendwie zu einem Produkt gekommen, was irgendwie vielleicht so eine Mischung zwischen dem ist, was du so deinen ganzen Lebenslauf irgendwie, also du hast alles mal gemacht, so mit Autos und Produkten und so. Und du bist heute bei Nuro. Für die, die das nicht kennen, vielleicht erzählst du erstmal kurz, was du da machst und was deine Rolle ist.
Genau, ich bin bei Nuro, also das ist Everyday Robotics Company, so nennen wir uns. Wir beschäftigen uns mit autonomem Fahren und wenn man das ein bisschen enger beschreiben will, fokussieren wir uns da auf Last Mile Delivery. Also das ist so die erste Applikation von unserem autonomen Fahren.
Okay. Und sag mal, als du jetzt zu denen gekommen bist, gab es da für dich so dieses typische Silicon Valley Game, was immer alle spielen hier, dass man sich irgendwie so die verschiedenen Startups aufreiht und guckt, wer ist jetzt irgendwie hier am relevantesten, wer gibt mir das größte Stockpaket? Oder war das eher so, du warst begeistert vom Produkt und die haben bei dir bei LinkedIn angeklopft und hat das irgendwie gepasst? Wie war da so der Weg?
Ja, das war eher das Letztere. Also das war Ende 2019 hat mich eine Recruiterin angeschrieben, hey Neuro, wir suchen hier nach einem Designer. Und das war schon so, oh, interessant. Also ich fand, wie du eben gesagt hast, das war so ein bisschen full circle. Also ich habe Industriedesign studiert, habe immer eine Passion für Autos gehabt. Und habe mich dann ein bisschen mit der Firma auch auseinandergesetzt und habe die Proposition einfach cool gefunden. Kann ich mir ja noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, dann war das, haben wir auch gerade eine große Funding Round gehabt und das war gerade also auf dem aufsteigenden Ast und das war irgendwie so eine Opportunity, konnte ich mir da nicht entgehen lassen. Also da habe ich dann lange Nächte hier gehabt und mir darüber nachgedacht, hey, was machst du jetzt? Aber im Endeffekt war das dann irgendwie so eine Sache, das hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war irgendwie so alles, was ich in so einer Aufgabe haben wollte. Es hat mir auch so die Opportunity gegeben, halt über den Tellerrand hinauszuschauen, also nicht nur Industriedesign zu machen, sondern wirklich das ganze Design zu leiten. Vom Industriedesign über das Produkt, der UX-Design hin zu Brand. Und ja, ist einfach ein total spannendes Thema.
Ja, wie groß, also du sagtest gerade, gab es gerade eine Finanzierungsrunde, ich habe die letzten Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber da ist ja auch schon richtig Geld reingeflossen, ne? Also ein paar hundert Millionen an Funding und so. Wie groß ist die Firma jetzt? Kannst du ein paar Daten nennen?
Ja, die Firma ist, wir sind, glaube ich, jetzt schon so um die 1000 Leute. Also damals, wo ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, 400. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, schon so um die 1000 Leute.
Wow. Wow. Und also ist das so eine Firma, da, das ist jetzt so mehrere Milliarden schon wert oder wo bewegen wir uns da?
Ich weiß gar nicht ganz genau, aber ja, die Firma ist auf jeden Fall einiges wert. Also wir haben da schon einige Funding Rounds oder auch einiges an Geld aufgenommen, was du auch brauchst, wenn es so um das Thema autonomes Fahren geht. Das verschlingt einfach Unmengen an Kapital. Ich meine, das ist ja auch, wenn du dir Firmen wie Waymo anguckst, die heute nochmal oder gestern ihre neue Funding Round announced haben. Du kannst bei dem Thema autonomes Fahren halt wirklich nicht cheaten. Das muss halt wirklich hart erarbeitet werden und die Meinungen gesammelt werden und wirklich das Know-how, dass du das Know-how bildest, einfach diese Objekte oder Roboter wirklich at scale auf die Straße zu bringen.
Ja, ich meine, das ist ja eins so der Top-Themen hier im Valley irgendwie, ne? Die ganzen Cruise und Zooks und Waymo und wie sie alle heißen. Und jeden Tag, wenn man hier durch die Stadt fährt, sieht man ja irgendwelche Sachen, die entweder auf der Straße oder auf den Bürgersteigen oder durch die Luft irgendwie autonom fahren. Ich stelle mir so ein bisschen vor, also das Produkt für vielleicht nochmal von meiner Perspektive erklärt, ist ja so ein kleiner Roboter, der hat halt so Öffnungen, die dann irgendwie aufgehen, wo dann irgendwelche Produkte drin sind, die dann geliefert werden. Also ein Lieferroboter am Ende des Tages.
Genau.
Und was ich mir so ein bisschen frage, also wenn ich jetzt so ein Taxi-Unternehmen bin, ne, also wie Zooks oder Waymo oder Cruise und so, da ist ja die Lieferung Mensch, das heißt, da kommt das Fahrzeug vorgefahren. Der Mensch geht einfach da rein, der kann selber die Tür aufmachen, der muss sowieso an der Straße stehen, weil er ja einsteigen will. Und wenn er dann irgendwo ankommt, kann er auch wieder aussteigen, das Auto kann weiterfahren. Bei so einem Lieferfahrzeug, die Beladung kann ich ja noch verstehen. Der ist irgendwo beim Lager, da ist so ein Typ, der belädt das. Aber wenn das dann vorfährt irgendwo, muss da ja auch wieder einer stehen, der das rausnimmt. Und der muss dann auch nur das Paket rausnehmen, was für ihn ist und nicht irgendwie noch was für die Nachbarin geeignet war oder so. Ne? Also die Fotos, die ich so gesehen habe, da ist so eine sehr ausweilende Klappe, die nach aufgeht. Und da sind dann alle möglichen Produkte drin. Also erklär mal, wie das genau funktioniert. Weil ich finde das unheimlich schwierig zu verstehen, wie das dann funktioniert, weil ja dann doch immer einer da stehen muss. Und ich merke das ja jeden Tag mit meinen Lieferungen, wenn hier irgendeiner ankommt, die das dann irgendwie nur über den Zaun werfen. Ich bin ja nicht immer zur Verfügung, weil ich gerade im Call bin und jetzt nicht das Paket selber ausladen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein total interessantes Thema, wenn es um Last Mile Delivery geht. Und das ist auf jeden Fall was, an dem wir intensiv arbeiten. Und zum Anfang, oder wie wir jetzt anfangen, muss da auf jeden Fall noch präsent sein. Also das ist auf jeden Fall given, dass wenn wir die Produkte oder Goods, sei es irgendwie Groceries oder Pakete delivern, musst du schon vor Ort sein, um die Sachen rauszunehmen. Also es ist schon, muss man sich auch, das ist auch eine interessante Sache, wenn man sich das vorstellt mit DoorDash zum Beispiel und auch mit Human Drivers zu competen da. Es hat nicht die Convenience und das ist aber auch so eine Design-Challenge oder das Interessante für uns, wie kann man denn so eine Experience designen, um die Leute da mitzunehmen, dass sie das mitmachen und das ist einfach total spannend, also wie designst du so ein Produkt, so eine User-Experience, dass sie wirklich neighborly ist, dass es wirklich in die Neighborhood passt, dass es nicht threatening ist, dass die Leute nicht denken, was fährt denn da für ein Ding rum, machen die Bilder von uns oder tun die dann irgendwie Surveillance am Start. Also da gibt es ganz, ganz viele interessante Design-Themen, einfach erstmal so diesen Roboter so zu gestalten, dass er wirklich auf die Straße passt, bei den Neighborhoods, dass man sie akzeptiert, also der muss eine gewisse Freundlichkeit haben, dass er passt, aber dann auch so wenn man wirklich mit dem das Machine-Human Interface, also mit dem Produkt sich selber auseinandersetzt, ich glaube, das Interessante ist halt für die Kunden, irgendwann wird das so ein Bottom-Line-Play sein, dass es da wirklich auch um Geld geht. Wenn es um Automatisierung geht, geht es immer im Endeffekt um Geld. Aber so der In-Between-Space ist sehr interessant für uns als Gestalter, weil ich glaube, so zum gewissen Maße, was du auch verkaufst oder was du dem Kunden bringst, ist, hey, we're going to give you a glimpse of the future, right? Und das ist so das Interessante, dass du halt wenn du mit uns irgendwann Sachen bestellst, die geliefert bekommst, ja, du musst halt immer zu Curb gehen und du musst dich mit dem Bot auseinandersetzen. Aber wir geben dir so einen Einblick in die Zukunft und du kannst daran teilhaben. Und das ist, glaube ich, für Kunden interessant. Und wir machen da viele Experimente und Gestaltungsvorschläge, wie der Roboter sich verhält, Lighting Behaviors, Sounds, dass sich das auf der einen Seite total menschlich anfühlt, freundlich, approachable, aber auf der anderen Seite auch, ja, that's gonna be the future, right? Wenn du mit Neuro orders oder die Roboter siehst, that's gonna be the future. Und das ist total spannend. Also, das ist witzig. Also, wir haben unsere Close Course bei Sleep Train Arena und du siehst unsere Roboter hier in Mountain View auch öfters mal hier in einem Parking Lot. Das flasht mich bis heute noch. Also, das ist einfach ein total cooles Gefühl, da dabei zu sein und du musst dir das immer, weil das ja so banal irgendwann wird oder du verlierst dich in den Details, so ein Produkt halt herzustellen und raufst dir die Haare und also ab und an, so jeden Monat hast du immer so einen Augenblick, wo du so rauszoomst und denkst, krass, wir arbeiten hier an so Robotern, an so Fahrzeugen, die ganz alleine fahren und dir irgendwelche Sachen bringen. Also das ist schon Wahnsinn.
Absolut. Vor allem, wenn du das auch in den Videos ansiehst, die ihr da habt, so bei YouTube, dann das ist ja wirklich so ein freundliches Gefährt irgendwie. Ne? Das ist so ein Ding, da möchtest du am liebsten so mal so knuddeln irgendwie, weil das irgendwie so, oh, da kommt jetzt der kleine Nuro angefahren, der bringt mir jetzt mal ein Paket. Ich verstehe mich, ich frage mich nur trotzdem, welches Good ist dann das Optimal Good so? Also geht's halt eher um den Grocery Delivery oder geht's eher um, keine Ahnung, so Autoteile oder also was sind so die typischen Produkte, auf die man dann nachher geht, wo man das auch in Scale nachher sinnvoll macht. Ne? Und es muss halt dann wahrscheinlich so eine Mountain View Neighborhood sein, wo halt alles irgendwie gerade Straßen und keine Hügel am besten und irgendwie immer eine Einfahrt, wo der dann immer drauf fahren kann. Also sind da schon eher so Suburbia Delivery wahrscheinlich.
Ist auf jeden Fall einfacher für das Produkt. Und es wird es auch zuerst in Suburban Environments geben, dass wir die Sachen liefern. Und du kannst dir da wirklich alles vorstellen. Also das ist so ein Purpose-Built-Vehicle, wo wir uns auf Groceries drauf einstellen, Groceries, Restaurant Deliveries, aber auch Pakete. Du hast mit so einer Partnership ein Pilotprojekt mit FedEx, die da dabei sind. In Houston kannst du schon Pizzas bestellen, du bekommst die mit unserem Roboter delivered. Ich stelle mir das so ein bisschen wie der App Store vor. Also, wo man so eine Plattform schafft und du weißt eigentlich noch gar nicht, was da alles wirklich mit nötig ist. Und wir arbeiten halt gerade daran, wir haben diese Shell, wir arbeiten an der Third Generation Roboter und arbeiten da halt an diesem Produkt, aber machen uns dann auch ganz viel Gedanken, wie kann man denn das Interieur gestalten, dass du wirklich so eine Plattform schaffst, wo du wirklich alles, fast alles mitmachen kannst.
Ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor, fast wie denn so, dass es so der Milchmann von früher fast auch sein könnte, ne? Dass halt, es gibt ja da so verschiedene Startups, die das ja auch irgendwie so machen, dass die dann alle drei Tage durch deine Straße fahren und die Sachen liefern und das ist auch irgendwie so der freundliche Milchmann, der früher gekommen ist. Das ist jetzt der freundliche Roboter, der dann kommt in Zukunft.
Ich hätte gerne meine Barista, das hätte ich gerne.
Sag mal, und was glaubst du, wann halt ein, keine Ahnung, HelloFresh oder Instacart oder Gorillas oder wie alle diese Startups heißen, also auch in Deutschland, also ist das jetzt eine Sache, die kommt nächstes Jahr oder kommt das in 10 Jahren, dass das so flächendeckend irgendwie eingesetzt wird oder wie ist da so der Zeithorizont?
Ja, also ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Also ich hoffe, so schnell wie möglich. Ich denke mal, übersehen, das wird noch eine Weile dauern, weil ein Großteil oder ein ganz wichtiger Teil von Neuro, was wir machen, ist halt wirklich mit Regulatoren zu arbeiten, die Gesetze und Regulations umzugestalten, dass der Markt wirklich für solche Produkte kreiert wird. Also es ist interessant, wenn wir an den Robotern arbeiten, das ist eigentlich total zwiegespalten, weil auf der einen Seite versuchen wir, die Zukunft zu sein, auf der anderen Seite arbeiten wir noch mit Regulations vor 50 Jahren, die wahrscheinlich damals aufgeschrieben worden sind, wo wir am Anfang bei den ersten Produkten noch Windshield Wipers und Rückspiegel eine Windschutzscheibe brauchten. Das ist jetzt eigentlich total bizarr, aber du brauchst das einfach, um die Sachen halt auf die Straße zu bekommen. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit, mit den Regulators daran zu arbeiten, einfach sowas aufzubereiten und einfach zu versuchen, dass die Regulations für diese Vehicles einfach zukunftsgerecht ausgelegt werden.
Okay, also du umgehst meiner Frage ganz elegant, aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis das der Fall ist. Ja, ich bin total gespannt. Glaubst du denn auch, dass, ich meine, man sieht das ja so ein bisschen, Cruise und so, die wurden ja, oder verschiedene von den Auto Self-Driving und Zoox wurde von Amazon gekauft, ne, gab es ja auch hier bei mir in Folge 2 mit Mark Wimmershoff, ja. Kurz vor der Akquisition, das war ganz spannend. Gibt es da in dem Roboter-Delivery auch schon so eine Konsolidierung, dass es da mehrere Startups gab und dann wurden welche aufgehört, hatte ich jetzt gar nicht so mitbekommen bisher.
Ein bisschen. Also wir haben zum Beispiel eine Autonomous Trucking Company aufgekauft, Ike, hier in der Blockbatch, was jetzt für mich super ist, weil wir jetzt ein Studio hier in San Francisco haben, ein größeres. Ja. Aber generell sehe ich uns da gut aufgestellt. Das wird wahrscheinlich deine nächste Frage sein, was passiert mit Neuro? Also ich sehe uns schon gut aufgestellt, dadurch, dass wir den Ansatz haben, Goods zu deliveren anstatt Menschen. Das macht ja die Hürde um einiges kleiner. Also du kannst dir nur vorstellen, wenn du hier ein Porteur bist und hinter einem Cruise Car hinterherfährst und das ja relativ cautious ist und bremst und du dann schon dir vorstellst, wenn du da drin sitzt, das dauert noch eine Weile, bis das wirklich eine richtig coole User Experience ist und die Technologie so weit ist, dass es wirklich ein smooth ride ist. Und einfach vom Safety Case her, was halt bei uns eine der wichtigsten Sachen in der Firma selber ist, einfach Safety, ist es einfach viel einfacher, Goods zu transportieren wie Menschen, weil wenn du Menschen transportierst, hast du Menschen draußen, Menschen drinnen. Wenn irgendwas passiert, wie entscheidest du dich da? Das wird halt sehr, sehr haarig. Bei uns, Worst Case Scenario, kriegst du halt deine Pizza nicht. Und das ist halt, also wir, uns ist halt wichtiger, was draußen ist, wie das, was, also wir priorisieren, was draußen ist, über das, was, also Menschen, über das, was im Roboter selber drin ist. Und das macht es halt um einiges einfacher. Genauso mit der Größe. Wir brauchen halt nicht wirklich ein Full-Size-Vehicle. Das kann um einiges kleiner sein. Das hört sich banal an. Das macht aber einen Riesenunterschied, wenn du irgendein Neighborhood bist, du einfach mit dem Roboter rumfahren kannst, wie wenn du jetzt ein Full-Size-Auto vor dir hast.
Ja, ich meine, sieht man ja selbst von den Postautos hier, ne? Die sind ja auch irgendwie viel kleiner. Es ist halt einfach praktischer, wenn also gerade in schmalen Straßen, wenn da noch ein zweites Auto vorbeifahren muss und das Ding irgendwo parken kann. Ne?
Ja.
Ich finde es unheimlich spannend, das ist echt so einer dieser Bereiche irgendwie was meinte neulich ein Kollege von mir, Satelliten, selbstfahrende Autos und Krypto, das sind so die drei Bereiche oder selbstfahrende Fahrzeuge, Purpose-Built Vehicles. Deswegen finde ich super spannend. Lass mal ganz kurz nochmal sprechen, so ein bisschen Deutschland, USA. Du bist ja auch Deutscher natürlich hier im Valley. Ja. Was macht für dich das Leben hier so aus? Gibt es da irgendwie so bestimmte Punkte? Du hast schon natürlich einige Sachen angesprochen mit Surfen und solchen Sachen.
Ich lebe nach fast 15 Jahren immer noch wirklich gern hier. Und ich denke, was es für mich ausmacht, also erstmal die Community, dass ich hier gerne lebe, dass ich hier Freunde mittlerweile, das ist eigentlich mein Lebensmittelpunkt, ich habe meine Freunde, weil ich nie in Deutschland richtig gearbeitet. Und was das halt wirklich ausmacht hier in Kalifornien, ist so der Mix von Kultur und Natur. Also du hast Stadt und Natur. Das finde ich hier schon ganz besonders, auch von Wasser umgeben. Ich denke, Kalifornien an sich, du hast halt immer noch so die Möglichkeit, dass alles möglich ist. Und das begeistert mich bis heute noch.
Ja. Und gibt es irgendwas, was du auch vermisst? Also es gibt ja immer so irgendwelche Produkte oder mir gerade schon Hotelzimmer angesprochen, die in Deutschland auch schöner sind als hier.
Ja. Also was ich vermisse, natürlich meine Familie. Familie, Freunde noch in Deutschland. Ich hätte gerne mal hier in San Francisco warme Sommernächte, wo du noch draußen sitzen kannst mit einem
Glas. So wie heute.
Genau. Heute haben wir mal eine. Ja. Gut bürgerliche deutsche Küche mag ich auch. Also es sind schon so ein paar Sachen, auf die ich mich immer freue, wenn ich mal wieder zu Besuch in Deutschland bin.
Könntest du dir vorstellen, auch noch mal eine Zeit lang in Deutschland zu leben? Es gibt ja so ein paar Beispiele, ne, wie zum Beispiel auch der Rocky, die es ja mal versucht habe und dann doch wieder schnell zurückgekommen sind.
Irgendwann wird es mal ein Thema werden. Das habe ich auch meiner Frau versprochen, dass wir mittelfristig, langfristig das einfach mal versuchen in Deutschland oder Europa. Mal schauen, da gibt es keine konkreten Pläne, das wird auch kurzfristig, mittelfristig wahrscheinlich schwierig werden bei mir, aber irgendwann kann ich mir schon mal vorstellen, dass wir den Schritt mal wagen und das einfach mal ausprobieren, wie das denn so ist. Das ist dann fast ein neues Land wahrscheinlich, da zu leben.
Das ist eine Frage ganz zum Schluss, die ich eigentlich immer in Interviews stelle. Also wenn ich Leute interviewe, die bei LinkedIn bei mir arbeiten wollen, im Team vielleicht. Und zwar so zwischen Produkt- und Designleuten gibt es ja immer so diese Leidenschaft für irgendwelche guten Produkte, sag ich mal. Ne? Ja. Deswegen stelle ich immer jedem Produktmenschen oder auch jedem Designer, wenn ich so Cross-Interviews mache, immer die Frage, wie folgt ist, sag mir ein Produkt, was du jeden Tag benutzt, was ich nicht kenne und pitch mir das. Vielleicht hast du da noch irgendeinen coolen Tipp. Man sieht auch bei dir im Hintergrund, leider sieht man das wahrscheinlich ja nicht im Podcast, weil man ja hört, aber irgendwie einfach sehr viele schöne Produkte im Hintergrund zu sehen.
Ja, das ist witzig. Ich musste mir lange darüber Gedanken machen. Das war gar nicht so. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Gadget-Typ. Ich denke mal, die meisten Sachen, die mir eingefallen sind, die benutzt du wahrscheinlich auch. Ich denke mal, ein Produkt, aber das könnte unique sein. Ich habe ein VR-Headset. Also das ist so mein Tool für die Industriedesign-Seite, wo wir uns Modelle anschauen in Full-Scale. Was man früher halt viel in Clay gemacht hat, das machen wir mittlerweile in VR und habe ich noch aus alter HTC-Zeit ein HTC Vive hier bei mir zu Hause stehen, was ich sehr oft benutze. Ich denke, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was wirklich unique ist.
Ja, aber das ist interessant, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, das war ja auch so ein Trend eine Zeit lang, gerade hier im Valley, ne? Irgendwie hatte jeder gesagt so AR, VR und dann gab es da lauter Startups und dann wurden auch viele gekauft und irgendwie, keine Ahnung, Microsoft hat damals, glaube ich, da eine HoloLens oder so, auch ein Startup gekauft und dann ist es aber irgendwie so ein bisschen verschwommen. Also da gibt es dann doch Use Cases scheinbar in der Industrie, wo dann solche Headsets auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, so wirklich B2C, so wirklich Cutting-Edge-Consumer-Applications finde ich jetzt schwierig. Also ich habe mir die Apps auch mal runtergeladen, damit spielst du mal rum und das ist auch mal ganz cool. Das hat mich aber nicht so wirklich gepackt, aber mit wirklich Business-Applications, wie jetzt bei uns, sich halt full-scale Robots in VR anzuschauen, ist eine Killer-Application und macht vieles, macht den Prozess einfach um einige Monate schneller, effektiver und ist halt transportabel. Das ist so ein Gadget, was ich relativ häufig und gerne für die Arbeit benutze.
Ja, cool. Fällt mir gerade noch eine Sache ein, und zwar hat der Ford gerade den neuen F-150 Lightning Truck herausgebracht. Und wenn man den googelt, dann bietet einem Google an, das Fahrzeug in VR in die Kamera sozusagen einzublenden. Das heißt, du kannst dann deine Kamera auf deiner Einfahrt halten und dann halt das Auto in 3D da sozusagen draufstellen und dann drumherum gehen. Ja. Habe ich natürlich auch sofort gemacht. Also, es gibt auch da echt sehr, sehr viele Innovationen auf dem kleinen Bereich, ohne dass man sogar noch so ein Headset benötigt. Also ja, genau, ganz spannender Bereich. Cool. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super spannende Einblicke. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ja, danke dir, Christian.
Bis dann, ne? Ciao.
Ja, tschüss.
Das war das OMR Silicon Valley Update mit Daniel Hunt von Luro. Und dann gibt es noch zwei Dinge loszuwerden. Eine davon ist mir etwas oder wird mir jetzt etwas schwerfallen. Das ist nämlich folgendes: Das OMR Silicon Valley Update wird nach dieser Folge 30 erstmal in die Sommerpause gehen. Ich hatte unfassbar viel Spaß in den letzten 30 Folgen und möchte an dieser Stelle nochmal allen meinen vielen Tausenden von Zuhörern und Zuhörerinnen und vor allem natürlich meinen Gästen und Gästinnen besonders danken. Ich werde aber in den nächsten Monaten das Format erstmal überdenken und dann werdet ihr bestimmt wieder von mir hören. Folgt mir auch gerne bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich übrigens Bützalativ wie Superlativ, aber eben mit meinem Nachnamen Bützalativ, um zu erfahren, wie und wann es womit weitergeht. Und zum Schluss, wie immer, auch noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Ohne euch würde es diesen Podcast nicht geben. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch. Und da nach einem Podcast ja immer vor einem Podcast ist, hier auch noch ein letzter Hinweis auf einen absolut super Ersatz, solange ich nicht da bin, nämlich dem Wunderbar Together Podcast von Oliver Nehmerich und Felix Zeltner. Ich war ja selbst kürzlich auch zu Gast und die beiden interviewen, wie sie selber sagen, die coolsten Deutschen in den USA. Und da dabei zu sein, war natürlich eine riesengroße Ehre. Die beiden machen sozusagen das Gleiche wie ich hier, aber eben für die ganze USA. Und sie hatten da eben auch schon Gäste wie Philippe von Borries von Refinery29 oder Julius van der Laar, dem Politikberater. Die beiden übrigens haben auch schon auf der OMR-Festivalbühne gestanden. Also wer mehr über mich erfahren will oder noch mehr über Deutsche in den USA, der sollte mal nach dem Wunderbar Together Podcast Ausschau halten. Ich kann das nur empfehlen. Und eigentlich sage ich ja immer, dass du und ich uns in 2 Wochen wieder hören. Diesmal wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber auch darauf freue ich mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.